Ich höre, er stinkt bei lebendigem Leibe. Und wenn er tot ist, wird sein Skelett noch mehr stinken. Desgleichen die Erinnerungen an ihn. In alle Ewigkeit.
Die Despektierlichkeit dieses Edelmannes, 1686, gegen den König, schlimmer gegen den prächtigsten und strahlendsten aller Könige, gegen Ludwig den 14., könnte bedeuten, dass es mit der Macht des prächtigsten und strahlendsten aller Könige am Ende des 17. Jahrhunderts nicht mehr weit her war. Die Nachwelt ist gnädiger. Man könnte aber auch sagen, die Nachwelt ist Ludwigs Schönfärbern auf den Leim gegangen. Jedenfalls strahlt das Bild vom Sonnenkönig bis heute. Um dieses Bild geht es in Peter Burkes Fallstudie. Genauer um die Produktion dieses Bildes, um die Verpackung des Sonnenkönigs, um die Propagandamaschinerie, um die symbolische Konstruktion von Macht und Autorität, die Imageproduktion, die Öffentlichkeitsarbeit, die Medien, die Zielgruppen, die Wirkung und den Wandel des Bildes in der Chronologie der Ereignisse. Das Erscheinen dieses Buches gerade zu dem Zeitpunkt, wo auch das letzte Mittel symbolischer Konstruktion in der Politik, nämlich jene Verpackung, die man neue politische Kultur nennt, vorläufig an der politischen Realität gescheitert ist, macht den Fall Ludwig zum Lehrstück. Am Anfang der Studie steht der zeitgenössische Mythos, so wie er überliefert wurde.
Ein Mythos von Ludwig dem 14. existierte in dem Sinne, dass der König als allwissend, informé de tout, unbesiegbar, gottesgleich und so weiter präsentiert wurde. Er war der vollkommene Fürst, der mit der Wiederkehr des goldenen Zeitalters assoziiert wurde. Man beschrieb ihn als Helden und seine Herrschaft als eine ununterbrochene Folge von Wundern. Sein Bild in der Öffentlichkeit war nicht einfach positiv, sondern hatte geradezu sakrale Eigenschaften.
Ein Mythos ist kein statisches Bild, sondern erzählt Geschichten. Dieses dynamische Element lässt das Bild mit der Bühne assoziieren. In diesem Sinne nähert sich Burke der Mythosfigur Sonnenkönig mit dem Begriffsinstrumentarium des amerikanischen Sozialanthropologen Irving Goffman aus dramaturgischer Perspektive. Ludwigs Leben, der Staat, der höfische Alltag, das Zeremoniell ist Komödie, Scène, Theaterinszenierung mit Vorderbühne und Hinterbühne, mit Regisseur, Requisiten und Kulissen und einem Raum hinter den Kulissen.
Die Beziehungen zu seinen Mätressen fanden, wie seine Ehe mit Madame de Maintenon, hinter der Bühne statt.
Ludwigs Alltäglichkeiten, Aufstehen, Essen, zu Bett gehen, waren so stark ritualisiert, dass Burke sie Mini-Theaterstücke nennt. Theaterstücke mit Publikum. Dreimal in der Woche öffnete der König seine Gemächer der Öffentlichkeit.
Man könnte sagen, dass Ludwig sich selbst dargestellt hat, insofern er bewusst die Rolle eines Königs gespielt hat. Dieses Bewusstsein und auch der Unterschied zwischen vorderen und hinteren Regionen am Hof geht aus den Memoiren eines italienischen Adligen hervor, der in den 1670er Jahren den Hof besuchte. Privat, das heißt in seinem Schlafgemach, umgeben von einer kleinen Schar von Höflingen, legte Ludwig seine würdevolle Art ab. Doch sobald die Tür aufging, veränderte er sogleich Haltung und Ausdruck, als hätte er auf einer Bühne aufzutreten.
So gesehen war Ludwig ein Star.
Ludwig sah sich überall, sogar an der Zimmerdecke. Und wenn die Uhr die Stunden schlug, erschien eine Ludwig-Statue und Farmer stieg herab, um mir einen Lorbeerkranz aufzusetzen.
Er spielte die Hauptrolle. Seine Bühne war der Louvre, später Versailles. Das klatschende Publikum war der Hof und auf den Stehplätzen das Volk. Und als der letzte Akt begann und mit ihm andere Zeiten, da trugen die Intendanten nicht ihren König aus dem Saal, sondern seine Kritiker. Peter Burke zusammengefasst. Aus der Perspektive des 17. Jahrhunderts betrachtet, ist Ludwig der 14. ein beispielloses Resultat moderner Imageproduktion. Nicht die Tatsache, dass der König seine Rolle spielt, ist so außergewöhnlich, sondern die Tatsache, dass andere ihm diese Rolle schreiben. bis zum Schluss. Der Sonnenkönig ist eine Gemeinschaftsproduktion. Produzenten und Regisseure setzen ihn in Szene zwischen Tulpen und Springbrunnen, Manager verramschen ihn auf Medaillen, Radierungen und billigen Steinguttellern, Hofschneider und Perückenmacher kreieren sein Outfit. Nie mehr wird er ohne Perücke gesehen. Prediger und Philosophen, Maler und Bildhauer, Kupferstecher, Zeremonienmeister, Historienschreiber und andere Schreiber verewigen sein strahlendes Bild. Die Ära der Königsmacher beginnt 1643.
Sonnenaufgang.
Die Majestät regiert in diesem Antlitz, wo Süße und Güte sich vereinigen. Sieht er schon so aus am Morgen des Lebens? Wie erst wird er am Mittag sein? Baudouin, Le Prince Parfait.
1643 ist Ludwig XIV. 5 Jahre alt. Das Datum markiert den Sonnenaufgang. Von nun an wird er nicht mehr in Windeln gezeigt, sondern im Königsmantel mit blauen Lilien. Der Sonnenkönig betritt die Bühne und mit seiner Thronbesteigung kommt der erste Regisseur ins Spiel, Kardinal Mazarin. Bis 1661 ein führender Kopf in der königlichen Regierung. Von Mazarin lernt Ludwig, wie er sich der Öffentlichkeit zu präsentieren hat. Er lernt die Kunst des Simulierens und der Verstellung. Im Jahr der Thronbesteigung notiert ein venezianischer Gesandter, dass der fünfjährige König kaum lacht und sich kaum bewegt. Ludwig lernt seine Lektionen. Bloß einmal greift er selbst in die Inszenierung ein. Der König liebt den Tanz. Auf Zehenspitzen hüpft er durch die Kulisse. Seine Produzenten machen daraus ein Markenzeichen.
Zwischen 1651 und 1659 trat er in 9 Ballets de Cour auf, unter anderem als Apoll, der die Pythonschlange tötet, oder in der Rolle der aufgehenden Sonne, für die er eine prachtvolle goldene Perücke trug. So leistete Ludwig selber einen wichtigen Beitrag zu seinem Bild.
Die Schlüsselbegriffe der Zeit sind Gloire, Ruhm, Eklat, Blitz im Sinne von beeindruckend und Divertissement im Sinne von Unterhaltung und Ablenkung. Auf diesem Fundament steht der Sonnenkönig. Ludwigs Tänzerpose wird zum Sinnbild, zum legendären Sinnbild für die königliche Förderung der Künste und bringt dem Staate Frankreich weit über seine Grenzen hinaus Ruhm und Anerkennung. Der großzügige Mäzen beeindruckt Europa. Für die Königsmacher ist es zweierlei. Ein Bild, das nicht nur Macht symbolisiert, sondern, und das ist viel wichtiger, zur schillernden Folie wird für die planmäßige Reproduktion dieser Macht. Oder anders gesagt, es korrumpiert die Künste und bringt damit in Schwung, was der Versailles-Chronist Saint-Simon die Maschine nennt und Peter Burke das Ministerium des Ruhms.
Die dienstbare Muse, auf Lebenszeit gedungen, muss ständig Eroberungen und einen ruhmbedeckten König preisen, muss eitel einem Unsterblichen schmeicheln und Lorbeer ihm verschaffen, wie viel es auch kosten mag. Matthew Prior.
Burke zählt bei der Untersuchung der literarischen Porträts bis zu 58 verherrlichende Adjektive, von agréable bis sel, in einem einzigen Sonett. Das Geschäft der Macht mit der Kunst veranschaulichen 3 Briefe des Hofschreibers Jean Chapelain. Chapelain an den italienischen Dichter Girolamo Graziani.
Seine Majestät macht verdienstvollen Personen Geschenke aus keinem anderen Motiv als dem, sich in allen Dingen auf königliche Weise zu verhalten und nicht, um sich auf diesem Wege loben zu lassen.
Chapelain in Anspielung an die erwarteten Gegenleistungen an den holländischen Wissenschaftler Nicolas Heinsius.
Der König ist großzügig, doch er weiß, was er tut. Und er hat nicht die Absicht, für einen Narren gehalten zu werden.
Und Chapelain an Jean-Baptiste Colbert, der 1661 die Superintendentenrolle des Kardinal Mazarin übernimmt.
Die Gratifikationen wirken umso edler, je selbstloser sie erscheinen.
Das Ministerium des Ruhms.
Planmäßige Imageproduktion bedeutet, es musste feste Strukturen geben. Burke nennt sie Strukturen der Verherrlichung offizielle Organisationen, Kommissionen und Gremien mit gesicherten finanziellen Mitteln, kompetenten Fachleuten und ausgefeilten Konzepten. Ein solches Ministerium des Ruhms ist das staatliche Gremium Petite Académie mit Sitz im Louvre unter der Leitung von Jean-Baptiste Colbert, das Komitee zur Verherrlichung des Königs. Von hier aus laufen die Fäden, sprich die Aufträge, direkt in die einzelnen Kunstakademien, deren größte und berühmteste die Académie Française ist und die jeweils in ihren Fächern die Maler, Dichter, Bildhauer und so weiter für die Zwecke der Maschine beschäftigen. Mitarbeiter in Colberts Hauptquartier sind unter anderem Jean Chapelain, Charles Perrault und François Charpentier. Jeden Dienstag ist Versammlung in Colberts Residenz. Und zu den königlichen Schönmalern in den Akademien zählen die Dramatiker Pierre Corneille, Molière und Quinault, der Dichter La Fontaine, der Maler Charles Lebrun, die Bildhauer Anguier und Girardon, der Baumeister Levaux und der Gartenarchitekt Le Nôtre.
Unter solch einem Herrscher sind wir wenig nur. Seine Sorgen gelten niemals uns allein. Seine Hand allein verteilt, was er so reich zu geben hat. Und wie es ihm gefällt allein, verleiht er Titel uns und Würden. Pierre Corneille, Otto, zweiter Akt, viertes Bild.
Die Maschine läuft und sie produziert.
Man muss den König unablässig preisen, aber sozusagen ohne ihn direkt zu preisen. Der Historiker Paul Pellisson in einem vertraulichen Brief an den Superintendenten der Akademie Colbert.
Die Maschine produziert, mit Saint-Simon gesagt, die äußere Hülle des Monarchen. Von den erwähnten Medaillen und Steingut-Tellern mit königlichem Antlitz über mystische Monumentalbilder, deren berühmtestes ein Deckengemälde von Lebrun in der Grande Galerie von Versailles ist, das Ludwig zwischen Göttern und Grazien zeigt. Über komplizierteste Inszenierungen auf der Versailler Bühne wie das berühmte Heilungsritual, das Handauflegen des Königs, eine mehrmals im Jahr organisierte Massenveranstaltung, die Pilger aus ganz Frankreich ins Sonnenschloss zieht, bis hin zu gigantischen Großprojekten wie eine Statuenkampagne, die ganz Frankreich von Angers bis Tours mit dem Sonnenkönig in Stein und Marmor versorgt. Böck spricht von Ausmaßen, die an römische Imperatoren erinnern. 1662 schreibt Chapelain an Colbert:
»Mein Herr, es existieren noch ganz andere, löbliche Mittel und Wege, um den Ruhm seiner Majestät zu verbreiten und zu erhalten. Als da sind Pyramiden, Säulen, Reiterstandbilder, Kolossalstatuen, Triumphbögen, Marmor- und Bronzebüsten, Baritonstimmen sowie sämtliche historischen Monumente, an denen sich unsere reichen Tapisserien befestigen lassen, unsere Fresken und Reliefs.
Es sind Jahre des Triumphes, und zwar in doppelter Hinsicht. Nicht nur der schöne Schein triumphiert, der Sonnenstaat hat auch rühmliche Taten zu feiern. Die Fronde-Bewegung, die im Parlament gegen den Alleinherrschaftsanspruch der absoluten Monarchie gekämpft hat, scheint auf ewig zerschlagen. Und der große Krieg von 1667, der sogenannte Devolutionskrieg, hat den Sieg über die spanischen Niederlande gebracht. Europa ist beeindruckt. Sonnenkönig, ein glänzendes Vorbild. Zwar hat auch Ludwig seine Vorbilder, Burke zählt sie auf und setzt sie zum Sonnenstaat in Beziehung. Das spanische Modell mit seinen prunkvollen Schlössern und Spiegelsälen und das byzantinische Herrschermodell mit der römischen Tradition der Kaiserverehrung. Doch das Prinzip im Sonnenstaat heißt, so Burke, Imitation im Sinne der Renaissance. Ein Vorbild nachzuahmen und darüber hinauszugehen. Diese Zeit bis zum Umzug des Hofes nach Versailles 1682 entspricht am ehesten dem glänzenden und berühmten Bild, das sich die Nachwelt von Ludwig dem 14. gemacht hat. Wie glänzend aber das Ministerium des Ruhms funktioniert hat, zeigen erst die Jahre danach. Peter Burke zitiert den Kommunikationstheoretiker Harold Lesswell.
Eine fest etablierte Ideologie braucht kaum planvolle Propaganda, um sich selbst fortzusetzen. Sobald aber daran gedacht wird, auf welche Art und Weise man Überzeugung verbreiten kann, ist die Überzeugung bereits erlahmt.
Wie feingeschliffen die Propagandamaschine des Sonnenkönigs war oder nicht war, zeigt sich in der Diskrepanz zwischen der offiziellen Triumphrhetorik und der politischen Realität. Die Zeit von 1690 bis 1715 kommt ins Blickfeld. Die politische Realität. Der holländische Krieg von 1672 bis 78 war gescheitert. Nach Ludwigs legendärer Rheinüberquerung hatten die Holländer ihre Deiche geöffnet und damit die französischen Truppen zum Rückzug gezwungen. Eine militärische Niederlage, die das Bild des Sonnenkönigs in Europa nachhaltig beschädigt hat. Die Aufhebung des Edikts von Nantes, ein Verbot des Protestantismus, das 200.000 Franzosen in die Emigration treibt, provoziert Empörung im In- und Ausland. Der spanische Erbfolgekrieg 1702 bis 1713 ist verloren, die Staatskassen sind leer, im Land herrscht Hungersnot und der Sonnenkönig hat die Gicht und ist alles andere als das lebendige Bild Gottes. Die größte Herausforderung für das Ministerium des Ruhms aber ist der allgemeine Bedeutungsverlust antiker Traditionen in Europa. Säkularisierung, Entzauberung, Aufstieg der Nüchternheit.
Sonnenuntergang.
Ihren Ausdruck findet die neue Zeit in den Schriften von Descartes, Galilei, Locke und Newton. Eine intellektuelle Revolution, die die antiken Mythen und Wahrheiten von ihren Sockeln reißt. Herrscher verlieren ihr, Zitat Pierre Bourdieu, symbolisches Kapital. Mit den Augen der Nüchternheit und Vernunft betrachtet ist die Welt nicht mehr unabänderlich, ist kein Organismus, kein Tier, sondern mit Descartes gesagt Billardkugeluniversum. Nichts bewegt sich, wenn es nicht von etwas anderem angestoßen wird.
Die Krise der Repräsentation.
Das Fundament bricht zusammen. Die Analogie von König und Sonne, von politischer Ordnung und Natur. Die mystischen Machtrituale auf der Versailler Bühne, die allegorischen Bilder haben ihren Heiligenschein verloren. Die Lieder vom Stellvertreter Gottes auf Erden sind mit Descartes und Galileis Universum nicht mehr vereinbar. Der Sonnenkönig ist entzaubert.
Jener Mensch, den unwürdige, niederträchtige Schmeichler auf ein verbrecherisch Podest erhoben haben, wo er vor aller Augen als unsterblich dargeboten wird. Ein Anonymous.
Die Königsmacher verbieten die neuen Lehren an den Universitäten, doch das Gegenorchester wird lauter und größer und schlägt scharfe Töne an gegen Ludwigs Unmoral, seine Tyrannei, seine Eitelkeit, seine militärischen und sexuellen Schwächen.
Krieg und Weib, die beiden Plagen, beschließen, den König fortzujagen. Du kannst deine Frau nicht zufriedenstellen, denn sie wird stets Mangel leiden. The French King's Wedding, englisches Pamphlet.
Die Kunsthändler tragen ihre Königsporträts in die Keller, weil sie nicht mehr gefragt sind. Ludwigs Statuen werden zerstört. Ein anonymer Brief ruft zum Königsmord auf. Peter Berg umreißt diese Zeit mit dem Habermasschen Begriff Legitimationskrise. Die Macht des Sonnenkönigs muss neu zementiert werden. Das heißt, neue Strategien, neue Sinnbilder. Der Etat der Versailler Propagandamaschine wird verdoppelt, doch die Krise spitzt sich zu. Der Geist der neuen Zeit bringt eine bis dahin unbekannte Macht ins Spiel. L'opinion du peuple, die öffentliche Meinung. Eine Bezeichnung, die es nicht gab, weil es das Bezeichnete nicht gab. Öffentliche Meinung aber definiert als soziale Gruppe, die nur in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Meinung über etwas existiert, heißt im Gegenzug Populismus, Manipulation, politische Lüge, die neue Strategie.
Der Wechsel der Zeiten und der Geschäfte kann einen dazu nötigen, etwas zu unterdrücken oder zu korrigieren. Abbé Bignon, offizieller Zensor aller französischen Akademien.
So kommen Legenden vom Ruhm des Königs unter das Volk, werden bombastische Freudenfeuer und Festlichkeiten veranstaltet, wird gefeiert wie nie, werden gewaltige Triumphzüge inszeniert zur Verherrlichung von Ereignissen, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Burke spricht mit den Worten des amerikanischen Historikers Daniel Burstein von Pseudoereignissen, während verlorene Schlachten in den Medien gar nicht erwähnt werden. Der König bricht Dämme und Deiche, auf das Frieden herrsche. Es ist der Triumph des schönen Scheins. Aus dem Unbesiegbaren, dem Unfehlbaren, dem Stellvertreter Gottes auf Erden wird der Unerschütterliche, der Friedfertige, der Gütige, der Vater des Volkes.
Kommt und seht ihn waffenlos, dies Vorbild aller Könige, ihr Völker, die zu Wasser und zu Lande er besiegt. Leclerc, Madrigal für die Statue auf der Place de Victoire.
1723, 8 Jahre nach Ludwigs Tod, kommt aus der Maschine das letzte Produkt, das Vermächtnis an die Nachwelt, an uns, die endgültige Histoire du Roi, die Geschichte des Königs, verfasst von den königlichen Hofschreibern zu Versailles, der Stoff für ewige Legenden um den Sonnenkönig. In Peter Burkes Studie verdichten sich mit der Herausbildung der Opinion du Peuple, der öffentliche Meinung im frühen 18. Jahrhundert und ihrer Bedeutung für die Strategien der Macht, die Parallelen zwischen damals und heute, zwischen dem gläubigen Untertanen und dem Wähler, der gewonnen werden muss. Burkes Fazit: Die große Diskrepanz zwischen dem konstruierten Bild Ludwig des 14. und der Realität stellt den Sonnenkönig durchaus in die Reihe moderner Staatsoberhäupter wie Kennedy, Pompidou oder de Gaulle. Übrig bleibt ein Kontrast lediglich zwischen unterschiedlichen Formen von rhetorischen Stilen, nicht aber zwischen Rhetorik und Aufrichtigkeit.